man kann jetzt nicht sehen, wie viele Insekten auf Anhieb in der Wiese sind, aber man hört es ziemlich schnell, wie lebendig eine Wiese ist, wenn man so in diesen kleinen Maßstab dann über den Klang geht.
Willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Das Summen der Insekten, das Zwitschern der Vögel oder auch das bedrohliche Knacken des Eises, das alles sind Geräusche, die uns in ganz besonderer Weise mit unserer Umwelt verbinden. Überhaupt ist das Hören, das genaue Zuhören, ein ganz besonderer Sinn, wenn es um unser Verhältnis zur Natur geht. Der Soundartist Ludwig Berger macht daraus ganz besondere Klanginstallationen und andere Arbeiten. Und ich freue mich sehr, ihn heute als Gast in meinem Podcast zu haben. Hi Ludwig, schön, dass du da bist.
Hallo Nikolas, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, es gibt zwei ganz wichtige Gründe eigentlich, warum du im Podcast dabei bist. Einmal, weil du dich als Soundartist aus meiner Perspektive immer wieder mit Ökologien des Auditiven beschäftigst, auch immer mit dem Verhältnis von uns Menschen und unserer natürlichen Umwelt durch das Hören. Und ein zweiter wichtiger Grund ist, weil du die wunderbaren Jingles für diesen Podcast gemacht hast. Ne? Wir sind ja gut befreundet und du hast dich damals bereit erklärt, mich dabei zu unterstützen, soundtechnisch diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, deshalb schön, dass wir heute sprechen.
Ja, es freut mich sehr, jetzt auch direkt mal im Podcast präsent zu sein.
Sprechen wir gleich mal so ein bisschen über das erste Projekt, denn deine Projekte sind natürlich das, was uns und die Leute, die heute zuhören, besonders interessiert. Du hast über mehrere Jahre dem Morteratsch-Gletscher in der Schweiz beim Schmelzen zugehört. Wie kam es zu diesem Projekt?
Ja, das Projekt hat eigentlich als Kurs angefangen an der ETH in Zürich, am Institut für Landschaftsarchitektur. Dort habe ich 7 Jahre lang gearbeitet und eines der ersten Projekte, die wir dort gemacht haben, war ein Kurs zum Morteratsch-Gletscher, wo es darum ging, den über Fotos und eben auch Tonaufnahmen zu dokumentieren. Und das Projekt ist dann ziemlich ausgeufert und obwohl ich inzwischen nicht mehr dort arbeite, gehe ich immer noch regelmäßig hin und mache dort Aufnahmen. Es ging einfach darum, wie den Klimawandel hörbar zu machen anhand von etwas, was direkt vor unserer Haustür ist. Also wir haben in der Schweiz sind ja die Gletscher wirklich so total landschaftsprägend und es war eben klar, dass die jetzt am Verschwinden sind und wir wollten einfach diesen Rückzug dokumentieren.
Daraus ist auch ein ganz schöner Dokumentarfilm entstanden, der von der New York Times sogar gefeatured wurde. Die Sounds, die man da hört, die klingen alle so auf den ersten Blick so gar nicht natürlich, sondern fast künstlich, so ein eigenartiges Quietschen und Knatschen. Was sind das für Sounds? Wie nimmst du die auf? Kannst du ein bisschen was zu deinem Arbeitsprozess erzählen? Wie macht man so ein Recording von so einem Gletscher?
Ja, also auch da habe ich unterschiedliche Phasen durchlaufen. Am Anfang mit den Studierenden sind wir direkt an die Gletscherzunge und haben dort selbstgebaute Unterwassermikrofone an das Eis wie so eingefroren, also an das Eis in ein kleines Loch reingefügt und dann eingefroren. Später haben wir dann einfach wie so Schnee als Klebemasse verwendet, um so den Druck herzustellen. Und so wie ich es inzwischen aufnehme, ich gehe dann nicht an die Zunge, weil es eben oft auch sehr gefährlich ist, direkt da unter der Zunge zu stehen.
Ja,
sondern ich gehe auf, ich gehe auf den Gletscher drauf und auf dem Gletscher sind so Spalten, die mit Wasser gefüllt sind und dort lasse ich dann inzwischen sehr gute Unterwassermikrofone rein. Mhm. Und in dem Moment, wo die so in der Spalte sind, ist man wie mit dem ganzen Gletscher verbunden. Es ist wirklich wie so ein Stethoskop, ne, mit dem man den Körper abhört, hat man so einen Punkt, wo man dann wirklich das Innenleben des Gletschers hören kann. Und das sind dann einerseits natürlich so die Klänge, die man sich vielleicht als erstes vorstellt, wie so Tropfen und Fließen vom Schmelzwasser. Aber man hört auch so sehr tiefe Schläge und so ein Knacken vom Eis, ne, von dem ganzen, der ist ja ständig in Bewegung, vor allen Dingen im Sommer. Und die Klänge, die mich aber am meisten interessieren und die du wahrscheinlich auch so seltsam findest, sind die Klänge von Luftblasen, die im Eis eingeschlossen sind.
Ah, okay.
Also das ist eigentlich so die alte Luft, die teilweise hunderte Jahre alt ist, die mit dem Schnee komprimiert wurde und dann im Eis drin ist. Und in dem Moment, wo die dann austritt ins Wasser, macht die so Plopp-Geräusche. Und wenn diese Plopp-Geräusche schnell genug hintereinander kommen, dann ist es wie so ein Synthesizer, dann entstehen daraus Melodien, die wirklich ja wie elektronische Musik klingen oder wie Vogelgezwitscher oder wie Synthesizer-Sounds oder menschliche Stimmen teilweise. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite an Sounds, die wirklich nur aus diesen kleinen Luftbläschen kommen.
Ja, es ist ganz interessant. Du sprachst von den Mikrofonen im Dokumentarfilm. Ich meine, können alle selber reingucken, aber man sieht es ganz schön. Dieser Kontrast zwischen Natur und Technik fand ich auch mal interessant, wie man diese Mikrofone da so abseilt, wie du sagtest, wie so Sonden. Ne? Man ist auf so einem ganz eindrucksvollen National Geographic-like Gletscher drauf, ne, und hat dieses beeindruckende Naturerlebnis und gleichzeitig diese sehr technische Verkabelung, ne, wie so eine Mischung aus, ja, Toningenieur und Bergsteiger bist du da unterwegs. Das fand ich nicht nur interessant anzuhören, sondern irgendwie auch interessant anzugucken. Und ja, bevor wir lange beschreiben, hören wir vielleicht einfach einmal kurz rein. Was ich noch interessant fand, dieser Moment der Stille bei so einer Aufnahme, also man sieht in dem Dokumentarfilm auch immer so nicht auditiv stille Momente, aber so Momente, wo das so scheint, als wärst du so ganz bei dir, wo du so ganz still und versonnen zuhörst. Was sind das für Momente? Wie fühlt sich das an, so einem Gletscher so zuzuhören?
Ja, also das Beeindruckende ist ja, dass man diese ganzen Klänge von außen eigentlich kaum hören kann. Das heißt, wenn ich an so eine Gletscherspalte rangehe, dann habe ich so ein bisschen Gefühl davor, wie viel Aktivität darin stattfindet, eben anhand der Luftblasen, die hochsteigen. Aber man hat trotzdem überhaupt keine Ahnung, wie es da drin wirklich klingt. Und dann in dem Moment, wo ich dann die Mikrofone im Wasser habe und dann meine Kopfhörer aufsetze, dann ist es wie, man ist irgendwie an dem Ort, aber man ist gleichzeitig wo ganz anders. Es ist wirklich, es ist schwer, das zusammenzubringen, dass das, was man gerade hört, wirklich jetzt gerade stattfindet. Und das heißt, man kann sich in diese Klänge total reinversenken. Das ändert sich auch ständig. Also so jede Minute klingt komplett anders als zuvor. Wenn ich die Hydrofone nur ein bisschen bewege, klingt es auch wieder anders. Also es ist eine unglaubliche Lebendigkeit, würde ich sagen. Also so keine Lebendigkeit jetzt im biologischen Sinn, aber so man merkt einfach, wie dieser Gletscher arbeitet und sich bewegt und was da für Prozesse im Gang sind. Und das ist, ja, natürlich einerseits in dieser Heftigkeit, in der das geschieht, ist es schockierend, ne, wie viel er wegschmilzt, aber so diese Klänge des Schmelzens an sich haben trotzdem auch wirklich eine Schönheit und irgendwie auch so was Anmutiges. Und dem kann ich stundenlang zuhören. Ne.
Bei so Orten ist es ja manchmal so, dazu hat man auch eine gewisse Beziehung. Wie ist es bei dir oder wie hat sich diese Beziehung auch vielleicht über die Zeit entwickelt?
Ja, es gibt ja die Theorie, dass man oft das macht, was im eigenen Nachnamen steckt. Und bei mir ist mit Berger natürlich
Stimmt,
das schon
überhaupt.
Vorprogrammiert. Ja.
Klar.
Ich habe letztens auch noch eine interessante Interpretation gelesen, an die ich noch nie gedacht habe bei meinem Nachnamen, dass Berger natürlich sich auf die Berge beziehen kann, aber auch auf das Bergen der Klänge, die dabei sind zu verschwinden. Das fand ich auch sehr interessant. Aber abgesehen davon, ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Hochgebirgstyp. Ich mag sonst schon eher so, ich sag mal, eher so sanfte Hügellandschaften, aus denen komme ich auch, eher so aus so Mittelgebirge, Wald, Streuobstwiesen. Ich mag es trotzdem natürlich sehr gerne, im Hochgebirge zu sein. So diese frische, klare Luft, vor allen Dingen so die Morgen sind dort wahnsinnig schön, wenn man ankommt. Im Gletscher ist es inzwischen aber auch so eine sehr brutale Landschaft. Also was an so einem heißen Sommertag da alles abschmilzt, das sind, ich glaube, 1 Million Tonnen am Tag von Eis kann da an einem heißen Tag abschmelzen.
Wahnsinn.
Und diese Wassermassen, ja, das spürt man natürlich. Und der hinterlässt dann halt auch erstmal, wenn der sich so schnell zurückzieht, der Gletscher, auch so eine Wüste eigentlich, so, wo dann nur noch so Toteis an den Rändern ist und da kracht dann immer wieder das Geröll runter. Das heißt, es ist wie so eine Mischung. Aus einerseits hat es noch so diese Hochgebirgs kristalline Schönheit irgendwie, aber andererseits merkt man auch, wie das alles so gerade zusammenbricht und verschwindet.
Sind auch Veränderungen, die du über die Zeit hast feststellen können, solange wie das Projekt schon läuft, also sowohl visuell als auch irgendwie auditiv? Warst du wirklich live dabei, wie man dem Gletscher beim Schmelzen zuhört und zusieht in gewisser Weise?
Ja, total. Also visuell, auditiv und halt auch körperlich. Also als wir das Projekt angefangen haben, konnte man noch relativ gemütlich hinspazieren. So, das ist so ein Weg, der geht direkt von der Zugstation los. Und dann geht man eigentlich den ganzen Weg zurück, den der Gletscher schon zurückgeschmolzen ist. Und am Anfang war da noch das Stück, wo wir aufgenommen haben, war noch sehr ebenerdig. Und inzwischen muss man halt richtig so noch einen zusätzlichen Berg hochsteigen, um da überhaupt hinzukommen. Also es ist so ein, seitdem ich angefangen habe, das Projekt 2016, muss ich jetzt noch mal eine gute halbe Stunde mehr den Berg hochgehen, um überhaupt zum Gletscher zu gelangen. Das heißt, da merke ich das auf jeden Fall. Und jetzt zum Beispiel diesen Sommer war ich wieder dort und die Stelle, wo ich vor 2 Jahren aufgenommen habe, ist auch nur noch so eine Steinwüste. Mhm. Und das ist so ganz komisch, weil ich entwickle ja auch eine Beziehung zu diesen Orten und das ist nicht nur der Ort an sich des Gletschers, sondern auch, ja, auch so eine einzelne Spalte oder so, ne? Oder in welchem, ja, das ist ja, der Gletscher wandelt sich ja in diesem kleineren Maßstab die ganze Zeit und diese kleinen Orte des Gletschers verschwinden halt auch. Und das ist irgendwie sehr erschreckend, das so festzustellen.
Mhm. Dich selbst würdest du sicher, ich habe das eingangs bei der Vorstellung gesagt, als Sound Artist beschreiben. Ist das richtig? Oder wir spulen nochmal zurück. Was machst du eigentlich für eine Art von Kunst? Wie kann man das eigentlich bezeichnen? Und wo kommt das eigentlich her? Oder wo sind so die Anfänge? Wie bist du dazu gekommen? So ein bisschen zum Hintergrund dazu wüsste ich gerne noch mehr.
Ja, also ja, Sound Art, Klangkunst ist so ein Begriff, der sehr, sehr breit ist. Niemand hat, glaube ich, eine ganz genaue Definition, was das genau bedeutet. Und ich mag das eigentlich auch gerne. Also ich mag gerne diese Offenheit, die in dem Begriff ist. Weil, also was ich zum Beispiel mache, sind Klanginstallationen mit Lautsprechern. Ich mache Radiostücke, ich mache Performances, ich spiele Live-Konzerte. Ich mache Klangspaziergänge, leite Hörübungen an, veröffentliche Tonträger und all das gehört eigentlich zu Klangkunst. Ich würde sagen, es ist, Klangkunst könnte man vielleicht umschreiben mit, man arbeitet mit Klängen, die nicht direkt Musik sind, vielleicht
ja,
so.
Okay.
Und es ist eben, befindet sich aber trotzdem so zwischen Musik und bildender Kunst. Und so mein eigener Hintergrund ist elektroakustische Komposition. Das habe ich in Weimar studiert.
Genau, daher kennen wir uns unter anderem auch, ja. Wieder eine Weimar Connection in diesem Podcast.
Genau. Ja. Und ja, dieser Studiengang, der sehr klein ist, da hat man dann gelernt, wie man mit aufgenommenen Klängen komponieren kann. Und das hat so ein bisschen seine Wurzeln in der Musik konkret. Der 50er Jahre, also so, das ist in Frankreich entstanden, in der Nachkriegszeit, diese Art der ja, Komposition. Und da war eben die Idee, dass man mit dem Material der reellen Welt Musik erschafft. Das heißt, man macht Tonaufnahmen und entfremdet dann eigentlich so den Kontext, und schafft daraus so reine Klangobjekte, ne? Zum Beispiel so Kirchenglocken, die man so in der Mitte durchschneidet und dadurch kann man nicht mehr erkennen, dass es Kirchenglocken sind und macht dadurch so neue abstrakte Klangobjekte. Das ist so ein bisschen diese Schule. Mich hat halt trotzdem von Anfang an eigentlich der Kontext auch der Klänge interessiert. Also ich habe das schon so während dem Studium gesehen, während meine Kollegen dann eher versucht haben, so ja, sehr, sehr abstrakte Collagen aus allen möglichen Klängen zu machen, haben mich eigentlich Orte ziemlich bald interessiert. Also ja, okay. Die Identität von Orten und eben auch der Kontext und diesen Kontext halt so als Teil der Komposition mitzubehandeln, anstatt das wie so ein Rohmaterial rauszuziehen aus den, aus den Orten. Und so bin ich dann auch beim Institut für Landschaftsarchitektur dann gelandet, eben als Klangkünstler.
Ja, interessant. Also auch ein tolles Angebot von der ETH, ne? Landschaftsarchitekten, die in Soundart zu schulen mit dir. Also ja. Interessantes Seminar würde ich auch belegen oder würde ich auch gern machen, ne? Weil ja, durch das Hören, ne, erfährt man auch viel über den Raum oder über Orte und Architektur hat immer mit Orten zu tun und alles so abstrakt. Genau. Das ist dann doch nicht. Wie findest du denn deine Orte oder deine Themen? Du hast ja gerade gesagt, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Beziehung an. Das ist nicht nur so das Rohmaterial, sondern der Ort muss dir auch was geben. Wie gehst du da vor? Wie näherst du dich auf so einem Ort an?
Ja, also auch hier wieder gibt es, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen. So im Bereich von Feldaufnahmen, Field Recording, ne, was man auch so mein Genre nennen könnte. Mich interessiert eigentlich weniger so Klänge einfach zu sammeln von unterschiedlichsten Orten, sondern ich arbeite eigentlich lieber mit wenigen Orten, die ich dafür regelmäßig besuche und dadurch immer besser kennenlerne. Also mich interessiert eigentlich mehr dieses an einem Ort zu sein, eben eine Beziehung zu entwickeln und dort einfach so in die Tiefe zu gehen und die ganze Vielfalt an Klängen so zu entfalten über die Zeit. Und wahrscheinlich für mich der wichtigste Ort ist einfach der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dorf im Elsass. Ah, okay. Ein altes Fachwerkhaus, das knarzt und sehr durchlässig ist für die Klänge der Umgebung. Und eben hinter dem Haus waren Streuobstwiesen und Wälder und Hühner und Schafe und so die Dorfklänge. Und das ist was ich dann ziemlich früh auch angefangen habe aufzunehmen. So mit 18 habe ich meine ersten Tonaufnahmen gemacht. Und jetzt, 20 Jahre später, sitze ich immer noch da und nehme diesen Ort auf. Ja, jetzt gerade arbeite ich eben an einem Stück über dieses Haus, wo ich versuche, so diese ganzen Aufnahmen zusammenzubringen, aber auch so neue Aufnahmen zu machen. Und auch da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. So jetzt diesen Sommer habe ich viel die ganzen verschiedenen Wespenarten aufgenommen, die so zwischen den Balken nisten. Und
ja, genau. Der Sommer ist ja auch so eine Zeit, wo es summt und brummt und schwitzt und knirscht aller Orten, ne?
Genau, ja. Ja, und diese Vielfalt ist halt so unendlich, ne? Und während visuell vielleicht so ein Ort sich nur langsam verändert oder sehr subtil verändert, ist halt so im Klang verändert sich halt so minütlich der Klang von einem Ort und ist teilweise nicht wiederzuerkennen. Das heißt, so das interessiert mich eigentlich, wie sich ein Ort über die Zeit verändert, was man daraus dann an größeren Zusammenhängen dann auch erkennen kann, ökologisch. Und und deswegen interessiert mich das auch immer wieder, an Motaratsch-Gletscher zurückzukehren. Ich habe jetzt auch einen anderen Ort, an dem ich jetzt immer wieder Arbeit mache. Das ist ein Hochmoor in Nordengland. Dort arbeite ich mit einer Künstlerin zusammen, Laura Harrington. Und wir machen immer wieder Aufnahmen, um ja so auch diese sehr schwer greifbare Landschaft des Torfmoors so klanglich greifbar zu machen. Und dort interessieren mich auch so diese unsichtbaren Prozesse, ähnlich wie beim Gletscher. Da ist es halt mehr so die Akkumulation von Torf, die man dann hören kann. Natürlich hat es auch eine Relevanz für Klimawandel, weil Moore sind unglaublich wichtig, was oft unterschätzt
wird. CO2 senken, ne? Renaturierung von Mooren ist ein Thema, worüber man diskutiert, ja.
Genau, ja, weil die Bilanz halt sowohl positiv als auch negativ sein kann. Ne? Also wenn sie nicht intakt sind, dann in Brandenburg gibt es, glaube ich, so eine Zahl, dass die Moore, die halt nicht intakt sind, die halt offengelegt sind, mehr CO2 ausstoßen als der gesamte Autoverkehr.
Ja. Okay, ja.
Und das ist sowas, was man nicht so auf dem Schirm hat eigentlich. Und für mich ist es halt auch immer so eine eben nicht nur so eine politische, wirtschaftliche Aufgabe, sondern es ist eigentlich auch für mich als Künstler eine Aufgabe, wie kann ich irgendwie eine Beziehung herstellen zu diesen Orten, die wir so mit beeinflussen, aber zu denen wir halt oft keine Beziehung haben, weil sie zu weit weg sind, weil sie abseits sind, weil sie schwer zugänglich sind. Und da ist der Hochmoor eben wieder, so genauso wie der Gletscher, auch so ein Ort. Und da, ja, ich verbringe dann einfach so viel Zeit wie möglich vor Ort und versuche auf unterschiedlichste Weisen aufzunehmen. Ich habe dann so ein ganzes Arsenal an, ich mag eigentlich keine Kriegsmetaphern, ich habe eine ganze Palette an Mikrofonen mit dabei. Und also diese Hydrofone eben, diese Unterwassermikrofone, aber auch Kontaktmikrofone, die ich dann an Pflanzen klebe, elektromagnetische Mikrofone, mit denen ich so Schwingungen aufnehme, unterschiedliche Arten von Mikrofonen für Luft, also eine omnidirektionale, die in alle Richtungen aufnehmen oder welche, die ganz fokussiert aufnehmen, ganz kleine Mikrofone, die ich in so kleine Höhlen reinmachen kann und so weiter. Und ich versuche da auch nicht so puristisch vorzugehen, dass ich einfach meine Aufnahmen so ohne mich in der Landschaft mache, sondern gerade in so einer Landschaft wie die Moorlandschaft, die sehr still ist, da merkt man sehr schnell, was für eine Rolle eigentlich man auch selbst spielt, sobald man diese Landschaft betritt.
Ja, und weil man sich das nochmal stärker selber hört und wahrnimmt.
Genau, ja. Und das versuche ich dann auch nicht so rauszufiltern, sondern eher produktiv mit meiner eigenen Präsenz umzugehen und dann auch zu improvisieren. Ne? Also so zum Beispiel im Moor dann Mikrofone in das Torf eingraben und dann mich obendrauf zu stellen und ganz langsam mein Gewicht hin und her zu verlagern. Und dadurch macht man dann zum Beispiel das Moos hörbar, ne? So wie sich das komprimiert und dekomprimiert. Das hört sich dann auch an wie so Atmen oder so.
Ja, da sind wir bei den, wo du gesagt hast, die körperlichen Beziehungen, die man auch zu so einem Ort hat, ne?
Genau, ja. Und da ist für mich halt, sind die Mikrofone auch wie so ein Körper, der zwischen meinem Körper und zwischen der Landschaft vermittelt auf eine Art, ne? Also da sind die Mikrofone wirklich genau zwischen mir und der Erde und ich fange dann auch an, mich selbst aus der Perspektive, in Anführungszeichen, des Moors zu hören. Und das finde ich auch sehr interessant bei Aufnahmen, so dieser Perspektivwechsel, der halt plötzlich stattfindet. Was beim Gletscher zum Beispiel auch so ist, dann höre ich auch ständig meine eigene Stimme, meine eigenen Schritte. Und darum geht es mir auch grundsätzlich, so diesen Perspektivwechsel, so wie wir einfach die Welt aus unserer Perspektive wahrnehmen, vielleicht, auch wenn auch nur spekulativ, in eine andere Perspektive einzutauchen.
Ja, also vereinfacht gesagt, wir müssen wieder lernen, ein bisschen besser zuzuhören. Der Natur, könnte man das so sagen? Ja. Oder welche Rolle spielt das Hören eigentlich in diesem Mensch-Natur-Verhältnis, in dem es ja auch in vielen Arbeiten von dir irgendwie geht?
Ja, also ich glaube, dass durch das Hören man sehr viel lernen kann, um in der Umgebung auch viel verlernen kann. Also ich mag immer sehr gerne diesen Moment so des Staunens, also dass man plötzlich was hört, wo man nie gedacht hätte, dass das so klingt. Ne? Also so wie du das beim Gletscher gesagt hast, dass man es das eigentlich kaum glaubt, dass das ein Gletscher ist.
Ja, genau. Es überrascht es, ne? Was ganz anderes erwartet hätte. So eine schöne auch Naturkulisse. Man kennt das ja so trivial. Man macht sich ein Meeresrauschen an, vielleicht wenn man Stress abbauen will. Und diese ganzen Selbstbemeisterungstechniken in der Form begegnet uns naturauditiv ja auch. Aber genau, bei dem Gletscherfilm war ich überrascht von dem Artifiziellen, was das Ganze irgendwie auch hat.
Ja, genau. Und es hat zum Beispiel diese Klänge und auch andere Klänge, die ich aufgenommen habe, von so Photosynthese von Unterwasserpflanzen, die sehr rhythmische Klänge produzieren, Und das habe ich dann Photosynthetic Beats genannt und habe wirklich so den Bass richtig aufgezogen dort. Also den Rhythmus unbelassen, aber den Bass kann man dann richtig stark hören. Und es klingt dann tatsächlich wie Techno. Also es ist unglaublich. Wurde auch schon im Club gespielt, wurde mir berichtet. Aber es sind eben Unterwasserpflanzen, die das machen. Und da passiert irgendwie was Interessantes für mich, wo sich auch dann so ein Naturbild nochmal ändert. Ne? Weil wir haben so diese Idee von, wir haben die Technik und die Natur ist irgendwie organisch und so. Aber man merkt, dass die Prozesse eben auch in der Klangproduktion zum Beispiel sehr ähnlich sind, wie was wir mit Synthesizern oder elektronischer Musik machen und wie so eben plötzlich eine Unterwasserpflanze klingt. Und ich kann nicht genau sagen, was das für Schlussfolgerungen hat, aber ich finde es erstmal sehr interessant, dass sich das so verschiebt und dass so Klischees gebrochen werden von, eben es gibt ja auch viele so Schallplatten, so The Music for Plants und so, und das sind dann alles so esoterische Klangflächen. Und ich finde es halt interessant, was passiert, wenn man halt hört, das kann halt auch so richtig brachial auch klingen, plötzlich so ein kleines Pflänzchen, wenn man eben nah genug rangeht.
Also keine schönen Wahlgesänge, sondern oft das Gegenteil. Du sagst nah rangehen, das finde ich auch interessant an deinen Arbeiten, dass es so einen Zoom-Effekt hat oder so einen Mikroskop-Effekt, visuell gesprochen. Ne? Das, was man eigentlich nicht hört, diese kleinen Mikroprozesse, die machst du plötzlich hörbar. Ja.
Ja, das ist das, was mich total interessiert. Also ich glaube erstmal, weil dadurch sowas Spezifisches besser hörbar wird. Also ich glaube, solange man so in diesem größeren Maßstab bleibt, also zum Beispiel beim Gletscher, ne, wenn ich jetzt einfach nur an der Oberfläche bleiben würde, man würde nur Rauschen hören. Und das wäre sehr, sehr allgemein. Und das Spezifische so im Klang ist halt oft in diesem allerkleinsten Maßstab zu hören. Und dann gibt es halt auch im Klang dieses Paradox, dass eigentlich die Sachen je kleiner sie sind, umso größer klingen sie oft. Und während die großen Sachen oft irgendwie klein klingen im Sound. Das heißt, sobald man ganz nah an was dran ist, füllt es plötzlich so den ganzen Klangkörper. Und da findet halt auch so eine interessante Verschiebung in der Perspektive statt. Und eine Sache, die mich da auch unglaublich fasziniert, ist so die vibrationale Kommunikation von Insekten. Sind wahrscheinlich so die mikroskopischsten Sounds, mit denen ich arbeite. Da arbeite ich mit einem Biologen zusammen, der aus diesem Feld von der Biotremologie kommt. Also so die studieren die Vibrationen von oder die vibrationale Kommunikation von Tieren und Pflanzen. Und in diesem Maßstab ist es auch unglaublich, was passiert, was für Klänge so die kleinsten Insekten wie so Zwergzikaden oder Läuse. Läuse sind unglaubliche Sänger tatsächlich. Die singen so ganz melancholische Lieder, von denen wir aber überhaupt nichts hören können, weil sie einfach in einem anderen Medium kommunizieren. Und da gibt es zum Beispiel so Laser-Mikrofone, also so Laser-Doppler-Vibrometer heißt es, wo man einfach so einen Laserstrahl auf eine Pflanze richten kann und anhand der Reflexionen, die zurückkommen, kann man plötzlich alle Signale hören, die in dieser Pflanze übertragen werden, also alle Vibrationen. Und da tut sich so eine ganz neue Welt von Klängen auf, die man eigentlich so direkt vor der Nase hat auch. Ne? So jede Wiese hat solche vibrationalen Signale. Und und das ist für mich, macht das nochmal einen ganz anderen Zugang zu Biodiversität. Weil es ein Maßstabproblem ist, ne? Man kann jetzt nicht sehen, wie viele Insekten auf Anhieb in der Wiese sind, aber man hört es ziemlich schnell, wie lebendig eine Wiese ist, wenn man so in diesen kleinen Maßstab dann über den Klang geht.
Genau, und auch eine Frage von Kommunikation, ne? Letztendlich. Also nur weil wir die Sprache nicht verstehen, in der Insekten miteinander kommunizieren, ist auch interessant. Oder auch spannend da die Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, also eben nicht nur Kunst und das persönliche Empfinden, das durch Kunst verändert wird, oder die gesellschaftlichen Themen, die dadurch aufgerufen werden oder da mitschwingen, sondern auch diese Verbindung von dieser Erkenntnisgewinn, der daraus entsteht zwischen dem Künstlerischen und dem Wissenschaftlichen. Ist auch spannend, ja.
Ja, und ich merke da auch gerade, wie ähnlich eigentlich gerade so Leute in der Biologie arbeiten zu Leuten in der Klangkunst. Ne? Wir verwenden die gleichen Instrumente oft, wir sind an den gleichen Orten. Wir haben dann nur nochmal vielleicht unterschiedliche Fragestellungen und veröffentlichen in unterschiedlichen Medien. Aber im Grunde genommen ist es sehr, sehr ähnlich. Und eben, ich arbeite jetzt seit einigen Jahren mit großer Freude mit einem Biologen zusammen, der jetzt aber auch Klangkünstler geworden ist. Das ist auch noch interessant.
Ah,
der,
okay. Also der wechselseitige Inspiration und Zusammenarbeit. Ja, genau. Cool.
Mhm. Ja, der macht jetzt inzwischen auch seine eigenen Performances. Und das, ja, ich glaube, das ist total wichtig, so das wirklich wieder, muss man ja sagen, zusammenzudenken, ne? So Wissenschaft und Kunst. Das hat ja mal genau. Eigentlich total zusammengehört.
Ja, auch wie die Trennung zwischen Natur und Kultur und Mensch und Technik, ne? Auch ein großer genau. Cut der moderne Wissenschaft und Kunst voneinander zu trennen.
Genau, ja. Ja, und ich habe das jetzt auch zum Beispiel gerade gemerkt. Ich war bei der UNESCO beim Weltgletschertag und da haben die ganzen WissenschaftlerInnen haben eigentlich die ganze Zeit von Storytelling gesprochen, dass das gerade das Allerwichtigste ist. Also es war wirklich so der Hauptschlagwort war Storytelling, weil sie auch merken, dass wir mit nur Daten auch nicht mehr weiterkommen und dass es auch darum geht, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das kann man mit Klang sehr gut.
Ja, das ist ja auch, in der Kommunikation ist das auch oft eine Frage, ne? Wie kommuniziert man den Klimawandel oder die Klimakrise besser gesagt und die Erderhitzung, wie spricht man darüber in Drohszenarien und mit Graphen und Zahlen und natürlich muss das wissenschaftlich und faktenbasiert sein, aber das ist eben auch an der Kunst interessant oder spielt sie vielleicht eine wichtige Rolle, ja, dass sie unser Verhältnis zur Natur irgendwie verändern kann, transformieren kann, das dazu bringt, näher hinzuhören, genauer hinzuhören, wie wir gesagt haben. Sprechen wir noch über ein anderes Projekt, weil das finde ich ganz interessant. Du arbeitest ja nicht nur, wir haben jetzt über das Gletscherprojekt gesprochen, da arbeitest du ja mit Klängen aus der Natur, ne, die entsprechend verändert werden. Wie wir gesagt haben, mach mal auch gar nicht so natürlich klingen. Du hast ja ein anderes Projekt gemacht, das fand ich ganz interessant. Ecotonalities heißt es. Das ist für den Pavillon des Landes Luxemburg und ist dann zu hören und zu erleben auf der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig. Und dafür hast du auch den Sound von technischen Anlagen und technischen Infrastrukturen aufgenommen, richtig? Zumindest auf deiner Website sieht man so ein tolles Foto von dir, wo du mit Aufnahmegerät und Puschelmikrofon vor, was ist es, ein Datencenter, ein Strommast und so weiter stehst.
Datenzentrum, ja. Ja, das war ein sehr interessantes Projekt. Wir haben dort Datenzentren, Satellitenanlagen, schwimmende Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen aufgenommen. Also so ein bisschen diese neue Landschaft Luxemburgs, die jetzt sehr im Kommen ist, die eben auch unmittelbar mit der Stadt zusammenhängt, ne? Weil also die ganze Energieproduktion und so weiter der Städte und dann eben die auch jetzt unsere Datenverarbeitung findet halt auch außerhalb unseres Blickfelds statt. Und es ging eigentlich darum, so das dazu auch ein Verhältnis zu bekommen, so einfach ein Gefühl dafür, wie klingt überhaupt so ein Datenzentrum. Aber auch das Verhältnis von diesen Orten zu ihrer Umgebung zu untersuchen. Und da bin ich auf diesen Begriff des Ökotons gestoßen, der eigentlich gar nichts mit Ton zu tun hat, sondern also es kommt eher von Spannung, Tension. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist besser, ne, mit Latein.
Ja, ich hatte das mit 7 Jahren in der Schule. Tonus ist, glaube ich, so Haltung, ne, oder sowas auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Bezieht es sich nicht nur auf Musik, sondern auch wieder auf körperliche Dinge.
Genau, ja. Und in der Ökologie bezeichnet das halt so eine Übergangszone zwischen zwei Ökosystemen, die sich quasi überlappen und wo dann wie so was Drittes entsteht. Also zum Beispiel zwischen einem Fluss und einem Wald, dann so dieser Übergangsbereich. Und wir haben diesen Begriff aber verwendet, um eigentlich so diese Übergangszonen zwischen menschlicher Infrastruktur und dann den umliegenden Ökosystemen zu untersuchen. Also zum Beispiel eines dieser Datenzentren ist direkt an so einer Wiese mit ganz vielen Insekten. Die schwimmende Photovoltaikanlage ist eben in einem See und das heißt unter der Wasseroberfläche und drumherum passieren dann auch nochmal ganz, ganz andere Dinge. Und das Interessante ist halt, so während man visuell halt sehr klare Grenzen hat zwischen diesen Territorien, ist es natürlich akustisch viel mehr überlappend. Das heißt, so ein Wald, der halt zum Beispiel in Luxemburg tatsächlich der Wald der Stille heißt, liegt halt trotzdem direkt an dem urbanen Zentrum und ist halt alles andere als still, ne? Und ja, diese Orte haben wir dann auf unterschiedlichste Arten aufgenommen, teils mit 14 unterschiedlichen Mikrofonen, um eben die Orte auch nicht nur aus einer menschlichen Perspektive zu zeigen, sondern eben auch aus einer nichtmenschlichen oder einer mehr als menschlichen Perspektive. Und das heißt, mit Unterwassermikrofonen kann man dann auch da wieder die Photosynthese hören, die eben gleichzeitig parallel zur menschlichen Energieproduktion passiert.
Oder zur Datenverarbeitung stattfindet, ja. Okay.
Genau, ja, ja. Und da zum Beispiel an dem Satellitenpark, wo dann menschliche Daten übertragen werden, hat man dann ganz viele Stare gehört, so Schwärme aus Starren, was dann auch wieder klingt wie so Radiosignale oder so, und die, von denen wir auch keine Ahnung haben, was die alles an Daten übertragen. Das ist ja so komplex, das muss ja wirklich, ich finde, das muss was überliefern, ne? Sonst wäre das ein wahnsinniger Energieverbrauch, den die hätten. Und da geht es mir dann oft darum, so diese Parallelität so zu zeigen einerseits, also dass es auch sowas wie Energieproduktion und Datenübertragung und so gibt bei Tieren, dass die teilweise auch sehr ähnlich ist. Aber auf der anderen Seite geht es schon auch darum, klarzustellen, dass es bestimmte Machtverhältnisse gibt, die dann auch wieder im Klang hörbar sind. Und dass teilweise eben so unsere menschliche Aktivität dann auch wieder andere Aktivitäten unterbindet, ne? Weil wir einfach zu viel Raum einnehmen akustisch.
Genau, und übertönt und unsichtbar macht und so. Ja,
ja. Und in der Bioakustik, was so auch ein eigenes Feld der Biologie ist, spricht man auch von so Klang als Ressource. Also dass es genauso eine Ressource ist wie auch Nahrung. Das heißt, die Tiere sind halt angewiesen darauf, auf ihre akustische Kommunikation. Und wenn sie die nicht gescheit machen können, dann können sie sich halt nicht fortpflanzen und dann ist quasi ihr Bestand in Gefahr. Und das heißt, das finde ich sehr interessant, weil ne, wir haben oft so eine Idee von Ressourcen als was irgendwie so einfach da ist und was man dann ne, so quantitativ wegnimmt oder so. Aber in dem Fall ist halt die Ressource quasi die Stille. Ja? Und sobald wir Klänge produzieren, ist diese Ressource nicht mehr da für anderen. Das heißt, so eine viel dynamischere Ressource, die halt so in der Zeit geschieht und gar nicht
so das,
halt was Materielles. Ja.
Ja, das Frequenzband ist begrenzt und da können nicht alle gleichermaßen senden. Ja. Einmal das, ne, das ist ja dann wie so ein Naturschutzargument oder das ist ja immer so ein Aufregerthema, ne? Der Lärm von Straßen oder der Lärm von Windkraftanlagen. So. Auf der anderen Seite finde ich auch spannend, was du gerade sagtest, dass es da, wo visuell ganz klare Trennungen angeblich sind, es dann doch Überlagerungen auch gibt im Klang. Also auch diese Hybridität sichtbar zu machen, diese Vermischung und Unschärfe, die es da gibt zwischen Technik und ihrer Umgebung wiederum. Ne? Wie du sagst, eine Solaranlage, die auf dem Wasser schwimmt. Ja.
Ja. Ja, genau.
Super, haben wir so lange schon gesprochen. Vielleicht hören wir auch hier mal wieder kurz rein, weil darum geht es ja eigentlich, um die Erfahrung.
Thank you.
Wie hört sich das denn für die Zuhörerin an, die das dann wiederum ja nicht wie du am Mikrofon und mit dem Aufnahmegerät vor Ort irgendwie hören, sondern die das dann ja in einem sehr künstlerischen, besonderen Setting auf der Architekturbiennale im Luxemburger Pavillon irgendwie hören? Wie soll da die Erfahrung sein? Wie ist da die Erfahrung? Und was hast du vielleicht auch so Feedback aus deinen anderen Projekten von Leuten, die ja deine Stücke, deine Installationen hören?
Ja, also jetzt bei diesem Stück Ecotonalities, man betritt da so einen abgedunkelten Raum, den die ArchitektInnen gebaut haben, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und in diesem Raum befinden sich 24 Lautsprecher und die Decke ist offen. Das heißt, man ist noch so Teil des größeren Raums, aber gleichzeitig hat man so ein bisschen abgeschirmten Ort. Und diese 24 Lautsprecher sind an der Decke, hinter einem, vor einem, auf unterschiedlichen Höhen. Und in der Mitte des Raums befindet sich eine Plattform, auf die man sich so drauflegen kann. Und auf der Plattform sind auch nochmal Lautsprecher eingebaut und zusätzlich auch noch Vibrationslautsprecher, also Körperschallwandler, die Plattform in Schwingung bringen. Und das hat sich so ein bisschen als die Hauptattraktion dieser Arbeit herausgestellt.
Ja, interessant.
Das heißt, die Leute sind wirklich direkt einfach auf diese Plattform und haben sich da hingelegt. Da hatten dann vielleicht so 12 Leute Platz oder so. Und dann hört man nicht nur die Klänge, sondern man spürt sie halt so im ganzen Körper. Und zum Beispiel die Vibration der Insekten hat man dann, man hört dann, wie dann zum Beispiel so eine Heuschrecke in einem Gashalm vibriert und dann vibriert halt einfach diese ganze Plattform. Und ja, über einem hört man dann, wie es dann einen Meter höher klingt, sozusagen über die Luftlautsprecher. Und gleichzeitig verändert sich das Licht subtil. So, das Stück ist auch so strukturiert, dass man so ein bisschen durch einen Tag durchgeht. Es gibt so Untertitel, wo die einzelnen Spezies benannt sind oder auch die einzelnen Maschinen, die wir aufgenommen haben. Und die Klänge sind alle original belassen. Also die sind nicht ich mache da keine Beats draus oder sowas. Ne? Das sind ja schon so die Originalklänge. Teilweise verlangsame ich sie. Da habe ich auch noch eine ganze Theorie dazu, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich glaube eben, dass teilweise, ne, dass Vögel zum Beispiel Zeit ganz anders wahrnehmen und dass wir eigentlich, um Vögelgesang richtig zu hören, ihn eigentlich auch langsamer hören müssten.
Interessant.
Und dementsprechend, also arbeite ich schon mit so unterschiedlichen Tempi, aber ansonsten belasse ich die Klänge so. Und ja, und dann ist es mir schon sehr wichtig, dass es eine angenehme Hörerfahrung ist. Also es ist auch nicht zu laut. Es hat eine Präsenz, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen so wegbläst. Und ja, so dass die Leute schon so in einer entspannten Grundhaltung sind, aber gleichzeitig so in so eine andere Welt eintauchen können.
Ja, und in eine andere Umgebung, ne, im weitesten Sinne. Es macht ja Sinn, das irgendwie als Environment, ne, als künstlerische Umgebung, ja, irgendwie auch, ne, aufzubauen, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass das Sound ja per se, wenn man das so sagen kann, schon was Umweltliches irgendwie hat. Ja,
ja,
aber interessant,
absolut,
dass das so das erste Go-To ist, ne, man legt sich erstmal auf diese, würde ich glaube ich auch machen, man legt sich erstmal auf diese Vibrationsfläche, um den Sound auch zu spüren, ja.
Ja, total, ja. Ja, ist glaube ich auch gerade bei so einem Event wie der Architekturbiennale, wo man halt so viel Text und Info hat und nur rumläuft und so, und dann sind die Leute sehr froh, wenn sie einfach mal liegen und nur hören können. Und ja, dann sind die Leute wirklich erstaunlich lange auch dabei geblieben. Ja, und so die Reaktionen so gehen von so einfach nur so rein körperlichen Reaktionen zu sehr emotionalen Reaktionen. Auch einfach so diese Dankbarkeit, dass man sich einfach mal nur hinsetzt und hört.
Ja.
Also auch so, ne, das ist ja, weil eigentlich sollte das ja was ganz Einfaches sein, aber wir machen das alle nicht so im Alltag, glaube ich, dass man einfach mal wirklich nur an einem Ort ist und hört. Und dafür sind dann solche Stücke sehr gut und schaffen vielleicht dann auch die Sensibilität, dass man das auch mehr in seinem Alltag macht.
Ja, mal das auch da auch wieder mal zuzuhören, ne? In dem ganzen Lärm, ja, den man ja schon so, ich meine, klingt nach platter Kulturkritik, ist aber sicherlich hier und da auch berechtigt, in dem ganzen Lärm, den wir medial und kommunikativ heutzutage haben, mal wieder zu lernen, nochmal zuzuhören, ja. Und auch
ja,
passiv
absolut,
zu bleiben, ne? Zuhören ist ja auch was, wo man jetzt nicht die Initiative ergreift sofort, sondern wo man sich, wie du sagst, ruhig erstmal irgendwo hinsetzt und auch vielleicht auf was wartet, ne, bis was passiert.
Genau, das ist schon so ein bisschen der Unterschied, ne, zum Sehen, wo man ja immer gezielt irgendwo hinschaut. Man kann schon gezielt wohin hören, aber das passiert halt nur in der Aufmerksamkeit und trotzdem müssen halt die Klänge erstmal alle zu einem kommen. Und ja, ansonsten, so was die Reaktion angeht, in dem Gletscherprojekt merke ich halt auch, dass es teilweise auch so was Katharsis-mäßiges hat. Also, dass Leute beschreiben schon, dass sie irgendwie ja so bis anfangen zu weinen, ne, wenn sie diese Klänge hören. Weil ich glaube, auch da ist es so, dass wir so Gefühlen, die so mit dem Klimawandel zu tun haben, oft auch nicht genügend Raum geben. Ne? Also wir sind dann vielleicht schnell dabei, ja, so jetzt direkt nach Lösungen zu suchen oder so, haben so ein Ohnmachtsgefühl oder versuchen es zu verdrängen oder haben Angst. Und ich glaube, so wenn man jetzt wirklich sich mal hinsetzt und genau hört, was gerade passiert, ist es auf eine Art ist es erschreckend und schockierend und das beschreiben auch viele Leute, aber trotzdem hat es halt auch so was Verbindendes, so sich dem wirklich auszusetzen und auseinanderzusetzen. Also so staying with the trouble, ne? Es ist
Donna Haraway, genau.
Donna Haraway, ja. Fühlt sich irgendwie richtig an, das zu tun, auch wenn es irgendwie nicht einfach ist. Und deswegen sind viele Leute so dankbar dafür, das einfach so tun zu können, so diesen Raum zu haben, auch zu trauern in dem Fall, ne, von dem Gletscher. Aber es ist halt auch, für mich ist es auch wichtig, dass das Ganze nicht so super ernst ist, sondern dass es auch leichte Momente irgendwie in dem Hören gibt. Und das gibt es auch zum Beispiel bei diesen Gletscherklängen, ne? Also es sind auch teilweise sehr lustige Klänge mit dabei, die vielleicht an eigene Körpergeräusche erinnern lassen oder so. Oder bei den Insekten sind es auch sehr lustige Klänge. Das heißt, für mich ist schon auch wichtig, dass es nicht nur eine Schwere hat, sondern dass es irgendwie auf eine gewisse Art auch was Unterhaltsames hat oder was, wo man irgendwie schmunzeln kann.
Super, Ludwig, vielen Dank. Wir könnten so lange weiter diskutieren, aber vielleicht bleiben wir dabei, ein bisschen genauer hinzuhören und nehmen uns auch alle nochmal die Zeit. Wir verlinken das in den Shownotes, nochmal in deine Arbeiten reinzuhören, vielleicht auch mal in den Dokumentarfilm reinzuschauen, dich dabei zu sehen, wie du da auf dem Gletscher rumkraxelst und deine Mikrofone da abseilst. Das ist wirklich auch sehr sehenswert. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Alle, die den Podcast weiterhören, hören natürlich jetzt jedes Mal vielleicht nochmal mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit deine Jingles. Dir nochmal vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das war es leider schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, noch weiter zu hören und weiter zu schauen, auch was Ludwig so macht, findet ihr natürlich die Links in den Shownotes und unser Gespräch natürlich auch in gekürzter Fassung wieder auf meinem Blog ecologies.de. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen oder ein kleines Sternchen dalasst, je nachdem, auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hört. Macht's gut. Ciao.